Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Werder Bremen gegen St. Pauli. Von Anfang an war klar, wer diese Partie verliert, der verliert mehr als nur 3 Punkte. Getroffen hat es den SVW, der sich im freien Fall befindet. Was sich viele als Befreiungsschlag erhofft hatten, entpuppte sich als das 13. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg. Die Konsequenz, St. Pauli zieht in der Tabelle an Werder vorbei. Die Grün-Weißen stehen nun auf einem direkten Abstiegsplatz. Das Bittere, phasenweise sah das ja gar nicht so schlecht aus, aber eben nicht da, wo du punktest, nämlich vor dem gegnerischen Tor. Zu wenig Wucht, zu wenig Konsequenz. War das jetzt schon der Nackenschlag oder ist noch Puls da? Klar ist, die Fragen werden größer statt kleiner und das ist auch der Tenor in euren Kommentaren. Eure Nachrichten gingen wie immer an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und wir sprechen heute über das, was jetzt noch helfen kann, sowie über die Stimmung im Kader und bei den Fans, die so langsam nun wirklich ihre Geduld verlieren. Mit am Start mein Deichstubenkollege Daniel Kotheus, der gestern auf St. Pauli war und gerade aus dem Pressegespräch mit dem Chefcoach kommt. Ein paar Stunden ist die Vorstellung am Millerntor her. Welche Worte findet Daniel Thun heute? Erstmal moin an dich.
Moin, ja, grüß dich. Ich bin tatsächlich gerade vom Stadion wieder reingekommen hier in unsere warme Redaktion. Das warm betone ich deshalb, weil sich das Wetter hier Ende Februar in Bremen der Stimmungslage rund um den SV Werder wirklich äußerst passend angepasst hat. Grauer Himmel, Nieselregen. In diesem Setting haben wir mit Daniel Thun eben das Spiel beim FC St. Pauli nochmal nachempfinden können und ja, Daniel Thun hat gleich eingangs gesagt, viel mit Schlaf war nicht in der vergangenen Nacht. Das war sehr, sehr schwer für ihn, nach diesem Spiel die Augen zuzumachen. Er sagte, da kreisten die Gedanken eher noch um das, was falsch lief, beziehungsweise auch nach vorne gerichtet schon auf das, was jetzt kommt, nämlich direkt das nächste Kellerduell beim ersten FC Heidenheim. Und selbst wenn Daniel Thun im Vergleich zur Pressekonferenz am Sonntagabend im Millerntor-Stadion schon wieder ein etwas entschlosseneren, weniger konsternierten Eindruck machte, dass dieses Spiel da gegen St. Pauli auch für ihn ein echter Wirkungstreffer war, das war ihm mehr als deutlich anzumerken.
Ja, viele sprechen ja darüber, der Trainereffekt sei verpufft. Dazu muss es aber erstmal einen Effekt geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, also vom Trainerwechsel hatten sich die Verantwortlichen bei Werder ja wirklich mehr erhofft. In der Regel ist das ja auch so, ne? Dann geht ein Ruck durch die Mannschaft, dann kommt ein neuer Übungsleiter, der setzt neue Impulse. Thuns Bilanz jetzt allerdings 3 Spiele, 3 Niederlagen. Mirko sieht ihn nicht nur deshalb kritisch. Ich zitiere, Horst war nicht das Problem, sondern der Kader ist es. Und den dann nicht im Winter zu verstärken, ist halt auch Wahnsinn. Thun wird gerade sehr schnell zum Phrasendrescher für mich. Ich zitiere, den Raum St. Pauli will ich schnell zumachen und die Tür Heidenheim öffnen. Milosevic war im Qualifying. Null Trainereffekt. Ich habe gegen Frankfurt und Dortmund in der ersten Halbzeit besseren Fußball gesehen. Frage, ist der Trainereffekt schon verpufft bzw. nie eingetreten und hätte man besser im Winter Fritz und Niemeyer entlassen? Ja, das möchte Mirko wissen und zusätzlich zu seinen beiden Fragen, damit wir richtig viel haben, frage ich dich noch, konnte der Trainereffekt unter den strukturellen Voraussetzungen eventuell sogar nie greifen?
Ja, die Voraussetzungen sind natürlich alles andere als rosig. Das musste Horst Steffen schon erfahren und das hat Daniel Thun sicherlich auch vor Amtsantritt gewusst, auf was er sich da einlässt. Da haben wir mit ihm eben auch drüber gesprochen. Hat er nochmal klar betont, mir war klar, dass das hier sehr wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag gehen wird und dass da große, große Baustellen vor uns liegen, die es zu beackern gilt. Insofern, ja, ist er da nicht irgendwo ins Blaue gerannt und wusste nicht, was da auf ihn zukommt. Also das war ihm bewusst. Man muss ganz ehrlich sagen, dass es ihm natürlich rein von den Ergebnissen her nicht gelungen ist, auch nur irgendetwas hin zum Besseren zu wenden. Wir haben es eben gehört und jeder weiß es, 3 Spiele, 3 Niederlagen. Natürlich ist ein Trainereffekt, ja, verpufft trifft's nicht. Der ist gar nicht erst eingetreten, denn dieser Effekt besagt ja, Mensch, plötzlich gewinnst du Spiele, die du vorher nicht gewonnen hast. Der Trainer selbst sagte eben, naja, in der normalen Welt kannst du in Freiburg verlieren. In der normalen Welt verlierst du sehr wahrscheinlich auch gegen Bayern München. Aber in einer normalen Welt darfst du als Werder Bremen auch beim FC St. Pauli gewinnen. Das fand ich eine ganz gute Aussage, weil darin mitschwingt, dass ihm selber auch bewusst war, das war jetzt dieses Spiel, auf das das Werder-Umfeld, auf das alle Beobachter, auf das nicht zuletzt auch die Köpfe im Verein gewartet haben, um diesen Bock umzustoßen. Und wenn du Niederlagen gegen Bayern und Freiburg noch mit, ja, fußballerisch ganz guten Ansätzen und wir machen kleine Schritte, erklären und ein Stück weit auch narrativ ins Positive drehen kannst, geht das halt mit einem Spiel wie bei St. Pauli nicht mehr. Also bei allem Respekt vor St. Pauli, das ist fußballerisch auch eine Mannschaft mit großen Problemen, die ähnliche Baustellen wie Werder und sogar noch weniger Qualität im Kader als Werder hat. Und da so ein Spiel zu verlieren, da hattest du gestern wirklich das Gefühl, also wenn es noch einen Tropfen mehr gebraucht hätte, um das letzte bisschen Zuversicht, was es vielleicht rund um Werder Bremen noch gab, wegzuspülen, dann ja, war das gestern eine ganze Flasche davon. Also das war schon sehr, sehr hart.
Ja, definitiv. Also die normale Werder-Welt haben wir längst verlassen, um in dem Bild zu bleiben. Was mich mal interessieren würde vor dem Hintergrund, wie die Lage jetzt ist, wie war denn so in den vergangenen Tagen das Zusammenspiel zwischen Tune und der Mannschaft? Hast du das Gefühl, dass er die Jungs gut erreicht?
Das Gefühl habe ich, zumindest bis vor St. Pauli kann ich nichts anderes berichten. Ich war am Tag vor dem Spiel, zwei Tage vor dem Spiel auch, am Tag vor dem Spiel, so muss es heißen, beim Abschlusstraining und war überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ja eingeschworen dieser Haufen wirkte, wie gut die Laune war, es wurde viel gelacht, es wurde gescherzt beim Aufwärmen, ging dann aber in den Spielformen, in den Zweikämpfen gut zur Sache. Also ich sag mal, wenn du dich in diesem Moment an das Stadion gebeamt hättest und du hättest überhaupt vom Drumherum überhaupt nichts mitbekommen in den vergangenen Wochen, also ich glaube, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass da gerade eine Mannschaft trainiert, die mehreren Kilo schweren Rucksack auf dem Rücken hat. Das wirkte schon ja, so, dass man durchaus zuversichtlich auf das Hamburg-Spiel blicken durfte. Du merkst dann aber eben auch, dass ja, rein fußballerisch viele, viele Dinge nach wie vor im Argen liegen, die unter Horst Steffen schon nicht geklappt haben und die unter Daniel Thun auch weiterhin nicht klappen. Also Stichwort Offensive. Ich finde ja defensiv, klar, da sind dann immer auch mal individuelle Fehler drin. Über Mio Backhaus kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Aber vor allem in der Offensive, das ist der rote Faden, der sich durch die ganze Saison zieht. Werder ist erschreckend harmlos und schafft es nicht, auch einen Gegner wie St. Pauli mal so lange über eine etwas längere Spielphase hinweg zu stressen, dass du dieses Tor mal erzwingst. Das sieht in Ansätzen immer ganz nett aus, verpufft aber spätestens im letzten Drittel. Und so reicht's halt nicht, um in der Bundesliga zum Erfolg zu kommen.
Und da wurden gestern von St. Pauli einige Einladungen auch ausgesprochen. Übrigens glaubt auch Axel, dass der Trainerwechsel nicht wirklich weitergeholfen hat. Seine Einschätzung fällt folgendermaßen aus. Moin aus Kiel, bin sehr enttäuscht über die Niederlage auf St. Pauli. Der Glaube an den Klassenerhalt schwindet immer weiter. Der Effekt des Trainerwechsels scheint verpufft. Die Mannschaft ist ein Fall für den Psychiater, einen Schamanen oder einen Motivationsguru. Ab sofort sollten Werder-Fans regelmäßig in die Kirche gehen wegen des Fußballgotts. Ja, also rein auf göttliche Fügung zu setzen, wird in dieser Phase wahrscheinlich kaum helfen. Die Frage ist in der Tat, wie kann Hilfe von außen für die Mannschaft in dieser Phase aussehen? Dazu sollten wir vielleicht mal vorher klären, ob wir hier über Angst, über Verkrampfung auf dem Spielfeld sprechen oder schlichtweg über fehlende Qualität. Weil dann wüsste ich, ob ich den Schamanen oder den Guru schicke, weißt du?
Ja, fehlende Qualität, sicher. Wenn man sich die sportlichen Auftritte anguckt, kannst du dich hinterher auch nicht andersrum hinstellen und sagen, wow, das war qualitativ richtig gut. Also so gesehen fehlt da aktuell die Qualität in den sportlichen Leistungen. Sie dieser Mannschaft oder jedem einzelnen Spieler grundsätzlich abzusprechen, ja, geht mir persönlich ein bisschen zu weit, weil das bedeuten würde, du bist abgeschlagen, letzter in der Bundesliga und du hast es auf diesem Niveau einfach nicht drauf. Das hat jeder einzelne Spieler und das hat diese Mannschaft auch im Laufe dieser Saison schon gezeigt, dass das grundsätzlich besser geht. Ein riesengroßes Problem ist aktuell natürlich diese massiv schwere Nicht-mehr-gewonnen-Serie von inzwischen 13 Spielen am Stück. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Das ist einfach ja über ein Drittel der Saison, die du in Folge nicht gewinnst. Das geht natürlich in die Köpfe der Spieler rein. Und mit jeder Woche, in der das Erfolgserlebnis ausbleibt, das Persönliche, aber auch das als Mannschaft, schwindet natürlich ein Selbstwertgefühl und Dinge klappen nicht. Man stellt andere Dinge wieder in Frage und dann gerätst du wirklich ja in so einen Strudel rein, in dem dann plötzlich auch einfachste Dinge nicht mehr klappen. Dani Thun wäre gestern Abend im Millantor-Stadion an Romano Schmid fast verzweifelt angesprochen auf dessen Fehlpässe, dass der sagt, das ist fast grotesk, wenn ich gerade sehe, wie viele gute Fußballer bei uns, wie viele Fehlentscheidungen gerade treffen. So, und das ist, glaube ich, eine Sache, die er schleunigst in den Griff bekommen muss. Und Werder und auch Dani Thun versucht es da wirklich mit dem, okay, Leute, alles abhaken, positive Energie erzeugen, bei uns bleiben, aufs nächste Spiel fokussieren, gar nicht mehr so lange drüber nachgrübeln, was machen wir falsch, Spaß, Freude wieder an dem entwickeln, was da auf uns zukommt. Aber ja, das funktioniert auch alles immer nur bis zu dem Punkt, wo du dann die nächste Niederlage schluckst. Und solange diese Mannschaft sich nicht endlich auf dem Platz auch mal wieder befreit, gibt's in der Tabelle nur eine Richtung und das ist weiter nach unten.
Ja, und das kannst du natürlich reinbringen, diesen Gedanken. Das ist ja auch ein guter und starker. Allerdings müssen die Spieler das ja auch übersetzen. Und wenn du dich, wie du es gerade gesagt hast, in so einer Abwärtsspirale befindest, wird es natürlich immer schwieriger. Du hast gerade von Fehlentscheidungen auf dem Feld gesprochen, unter anderem Romano Schmid benannt in dem Kontext. Und wir klammern uns hier im Nachspiel da ja seit Wochen an jeden Strohhalm. Nur leider wird er irgendwie nicht stabiler. Ich schlage vor, wir machen trotzdem weiter, wenn wir über mögliche Ursachen sprechen, was nun helfen könnte, dann sollten wir uns unseren Taktikfuchs mit reinnehmen. Spannend ist ja immer, wie der das Spiel gesehen hat. Hier ist unser Deichstubenfreund Tobi Escher mit seiner hohen Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Dieses Zitat soll Albert Einstein gesagt haben, aber das ist nicht wirklich überliefert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Zitat von einem Werder-Fan erfunden wurde, denn die Saison von Werder ist sehr, sehr anstrengend, was das angeht. Auch gegen St. Pauli hat Werder mit einer Fünferkette begonnen. Man hat wieder versucht, Ginma auf der rechten Seite hinter die Abwehr zu schicken. Das hat in der ersten Halbzeit auch ein paar Mal ganz gut geklappt. Neu hinzu kam, dass auch Mangula so ein bisschen um Stürmer Grüll herumgespielt hat, auch häufig auf der halbrechten Seite war, auch Tempo reinbringen sollte. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Als St. Pauli sich nach der Pause darauf eingestellt hat, dass Werder versucht, über links aufzubauen und in rechts in die Tiefe zu kommen, haben sie es auch sehr viel besser verteidigt. Sie haben dann sehr tief gestanden und dann waren auch eigentlich Werders Offensivideen weg. Als Werder das 0-1 kassierte mit etwas Unglück und durch einen Fehler von Backhaus, hat Werder danach auf einen offensiveres System umgestellt. Mangula war dann plötzlich Linksverteidiger innerhalb dieser Fünferkette und auch das hat zu gewohnten Problemen geführt. Er hat zwar das 1-1 eingeleitet, beim 1-2 hat er aber auch hinten gefehlt. Da hat man wieder deutlich gemerkt, dass er diese Rolle nicht spielen kann, wie übrigens auch schon gegen Frankfurt, wo genau dasselbe passiert ist, dass er defensiv nicht da war und man dann spät den Ausgleich kassiert hat. Solche Fehler, die wiederholen sie einfach im Bremer Spiel. Es fehlt an Durchschlagskraft vorne drin, es werden zu viele Fehler in der Fünferkette hinten gemacht, dass man sich denkt, Mensch, das habe ich alles schon mal gesehen. So richtig voran geht es bei Werder Bremen momentan nicht und die Quittung des Ganzen war der 17. Tabellenplatz.
Ja, vielen Dank, Tobi. Also wenn man Tobi jetzt hier so zuhört, klingt das ja weniger nach Pech, sondern vielmehr nach Muster. Vorne zu harmlos, hinten zu fehleranfällig. Wirklich, voran geht's eben auch nicht. Was kann da jetzt noch helfen? Ihr habt Ansätze, Haki aus Budweiler beispielsweise.
Was da in dem Verein los ist, dass man nur noch Fünferkette spielen darf, damit auch ja Marco Friedl nicht Außenverteidiger spielen kann oder was, oder geht doch um einen Verein und nicht darum, dass man einfach nur sein scheiß Fünferkettensystem halt durchkriegt. Man muss auch Viererkette mal irgendwann spielen, wenn man nicht die Spieler dafür hat.
Ja, und der Gedanke kommt auch in diesem Kommentar hier auf. Jetzt muss Thun wirklich mal durchgreifen und Spieler wie Schmid und Lienen draußen lassen. Es muss auch mal auf Viererkette gestellt werden. Wir können nicht 13 Spiele nicht gewinnen und immer weiter auf Dreierkette setzen. Ja, kann die Systemfrage ein Hebel sein? Oder machen wir es uns damit zu einfach, wenn wir jetzt alles an der Fünferkette festmachen? Andersrum gefragt, würde eine Viererkette automatisch mehr Stabilität und Offensive bringen, Daniel?
Ja, man kann es vielleicht einmal so betrachten, dass Werder, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, mit Dreierkette in der laufenden Bundesliga-Saison einfach noch kein Spiel gewonnen hat. So, und das ist natürlich etwas, was für sich schon mal steht und was man durchaus mal wirken lassen kann. Natürlich gehört zur Wahrheit, die letzten Spiele mit Viererkette unter Horst Steffen gingen auch alle in die Hose. Ich glaube, aus dem Kopf heraus, das letzte müsste das 0-4 gegen Stuttgart gewesen sein, bis dann die Mannschaft auf den Trainer zukam und gesagt hat, ey, pass auf, mit Ole Werner haben wir Dreierkette gespielt, das ist hier verinnerlicht und gelernt, damit fühlen wir uns wohler. Deswegen die Umstellung. Wir haben genau diese Frage heute Morgen Daniel Thun auch gestellt und gesagt, wäre das nicht eine Option, weil du dann eben anders planen kannst, weil dann eben nicht wie am Millerntor plötzlich Bangula auf die linke Schiene rücken muss, wenn du umstellst, der dann vorm 1-2 einmal mehr zeigt, der kann sehr, sehr viel, aber verteidigen gehört nicht dazu. Und das Thema hatten wir mit Horst Steffen tatsächlich ja auch schon. Du beraubst den Jungen ja seiner eigentlichen Qualitäten. Der soll vorne wirbeln, in Dribblings gehen, mutig sein. Ja, defensiv hat er Riesendefizite, taktisch hat er defensiv große Defizite. Und wenn du ihn immer wieder in diese Rolle bringst, Thun hat es jetzt ja genauso getan, ja, dann sieht er einfach schlecht aus. Und da sind wir dann wieder beim fehlenden Selbstvertrauen und bei dem Gefühl der eigenen Wirksamkeit, dass sich dann nicht einstellt. Und das macht's vorne wieder schwerer. Also das ist sehr, sehr unrund. Und ja, dementsprechend absolut berechtigt die Frage, Mensch, könnt ihr nicht auch mal irgendwie über eine Viererkette wieder nachdenken? Die Antwort des Trainers heute Morgen war relativ klar, nein. Er hat sich das nach hinten raus zu offen gelassen und gesagt, ja, grundsätzlich habe ich diese Option, hat aber in den Minuten vorher ein Plädoyer für die Dreierkette gehalten und darauf verwiesen, dass Werder in den letzten Wochen einschließlich des St. Pauli-Spiels wenige Chancen des Gegners zugelassen habe. Gut, wenn man das 0-3 gegen die Bayern meinetwegen rausnimmt, in Freiburg gehe ich das sogar ein Stück weit mit. Aber man sieht eben einfach, mit dieser Dreierkette gewinnt die Mannschaft keine Spiele mehr. Also, ja, letzten Endes ist es seine taktische Entscheidung, aber ich alleine bei dieses Mangula-Beispiel zeigt, ja, es bringt aktuell wirklich eine riesengroße Unwucht rein. Mhm. Und diese große defensive Stabilität, die sehe ich ehrlicherweise auch nicht.
Aber nochmal konkret nachgefragt, was spricht für ihn denn konkret gegen eine Viererkette? Ist es vielmehr erstmal das Festhalten an einer jetzt etablierten Struktur oder ist es, dass er einfach sagt, es passt nicht komplett in das Spielsystem rein, was ich mir letztendlich ja im Vorfeld ausgedacht habe, wofür ich stehe?
Naja, er ist mit einer Idee in Bremen angetreten und diese Idee sieht eine Dreierkette in der Defensive vor. Und ich glaube, bis sich so ein Trainer dann von seiner Idee nachhaltig verabschiedet, muss einiges passieren. Er kennt natürlich auch die Vorgeschichte und weiß, Horst Steffen hat hier die Viererkette spielen lassen. Das ist dann nicht zuletzt auf Wunsch der Mannschaft hin abgeändert worden. Ich kann nur hoffen, dass bei Werder der Trainer, aber eben auch die Spieler offen und ehrlich genug miteinander umgehen und das Thema Viererkette deutlich diskutieren und das wirklich ernsthaft als Option in Erwägung ziehen. Andererseits möchte ich aber auch davor warnen, es liegen gerade so viele Dinge in dieser Mannschaft im Argen und in meinen Augen ist das allergrößte Problem einfach die offensive Harmlosigkeit und da können wir natürlich das Pferd von hinten aufzäumen und sagen, naja, das geht aber irgendwie mit dem Aufbau und einer Viererkette hinten los, hast du einen Mann mehr vorne, wenn du hinten nicht mit fünf verteidigst. Ja, kann man alles so sehen, aber ich würde mich an dieser Diskussion auch nicht zu sehr aufhängen. Sie müssen vorne sehen, dass sie ihre Abschlussqualität erhöhen, dass die Entscheidungsfindung im letzten Drittel endlich besser wird. Das ist zum Teil ja wirklich Hanebüchen. Gestern gab es ja Szenen im Millerntor, wo du denkst, so komm, jetzt eine gute Entscheidung, guter Pass, guter Zweikampf, dann läufst du in Überzahl irgendwie aufs Tor zu. Ja, aber zu diesen Momenten kommt es gar nicht erst, falls dann doch wieder jemanden gibt, der sich genau für den Weg entscheidet, den der Kollege gerade nicht mitdenkt. Und das ist in meinen Augen das Hauptproblem nach wie vor, auch wenn wir uns hier da wiederholen. Das haben die Verantwortlichen, das haben Clemens Fritz und sein Team im Sommer fatal falsch eingeschätzt. Marvin Ducksch ziehen lassen, ohne Ersatz für ihn an der Hand zu haben, der, ob es jetzt ein Spieler ist oder zwei, die im Ansatz diese Quote auffangen können, für die Ducksch hier immer stand. Das ist nicht gelungen und das konnte man bis heute auch nicht korrigieren. Im Winter dann, ja, Milosevic geholt, der macht gestern sein zweites Joker-Tor. Das ist sicherlich zu erwähnen und hervorzuheben, dass dieser Transfer zumindest nicht komplett daneben gezielt hat. Aber bisher konnte es eben auch nichts daran ändern, dass Werder im Moment eine, wenn nicht die harmloseste Mannschaft der Liga ist. Und das wissen auch die Gegner, das wird auch Heidenheim wissen. Die kommen hier nächsten Samstag hin und eigentlich ist das ein leichtes Auswärtsspiel in der aktuellen Verfassung, weil die sagen können, komm, hinten sicher stehen und irgendwas bieten die uns schon an und dann nehmen wir hier was mit. Und das darf natürlich auch nicht sein, dass du es den Gegnern auch wie St. Pauli gestern taktisch im Grunde so einfach machst.
Hast du gerade schon einen wunderbaren Überblick über den Rest des Nachspieldeichs gegeben, denn sowohl über Milosevic sprechen wir noch, als auch über die Verantwortlichen. Heidenheim nehmen wir natürlich auch noch in den Blick. Genau, die surfen gerade auf einer ganz guten Welle. Was ich aber verstanden habe, ist jetzt taktisch erstmal Übersprungshandlungen vermeiden. Das muss im Vorfeld klar sein. Ich würde dennoch gerne einmal auf einzelne Spieler nochmal eingehen. Du hast jetzt gerade dafür plädiert, vorne muss mehr passieren. Ein Thema, das uns seit Wochen begleitet. Ja. Lass uns mal auf Lien und Schmid gucken. Die wurden ja gerade namentlich benannt. Denn hier schlägt auch Stefan einen Personalwechsel vor. Er schreibt, was machen unsere Führungsspieler da? Fahre ich langsam kraftlos? Stay ein Schatten seiner selbst. Romano ohne Output. Bezeichnend der verhühnerte Tiefenpass früh im Spiel auf dem Bangula. Ich denke, da sind Denkpausen mal angebracht. Patrice für Schmid, Leo für Stay. Konkurrenzkampf mal anfeuern. Ja, könnte so ein angefachter Konkurrenzkampf vielleicht mehr bewirken als jede Systemumstellung? Sollten hier jetzt mal Namen und Status bei der Startaufstellung künftig hinten anstehen oder macht auch das keinen Sinn, weil die Jungs genau dieses stete Vertrauen brauchen?
Ja, also grundsätzlich muss natürlich die sportliche Qualität, die Leistung in der Trainingswoche immer über allem stehen. Völlig egal, welche Nummer oder welcher Name dann am Ende hinten auf dem Trikot steht. Trotzdem kannst du jetzt als Trainer, weil gerade der Name Jens Day fiel, nicht anfangen, auch deine wenigen Anführer, die du überhaupt im Kader hast, und ich bin da voll dabei, Jens Day hat kein gutes Spiel gemacht gegen St. Pauli, da muss von ihm auch mehr kommen. Aber wenn du jetzt hingehst, deine wenigen Anführer auch noch in Frage zu stellen, abzurasieren, gegen Leute aus der zweiten, gefühlt sogar dritten Reihe zu ersetzen, ja, dann schwächst du ja auch wieder deren Stellenwert. Und ich glaube, dann bringst du diese Mannschaft erst recht ins Wanken und dann gehen auch die letzten Gewissheiten flöten. Also so gesehen plädiere ich schon dafür zu sagen, du musst eine Säule haben, mit der du arbeitest und der du dann auch schwächere Phasen erlaubst. Okay, die laufen in Einzelfällen jetzt schon länger und punktuelle Veränderungen immer willkommen. Aber ein Jens Day ist für mich in dieser Mannschaft mit seiner Mentalität, mit all dem, was er spielt, unantastbar. Romano Schmid sehe ich ein bisschen anders. Ohne jetzt Patrice Strovic da diese große Verantwortung aufbünden zu wollen, Junge, so, du musst es vorne jetzt rausreißen. Aber dass man da im Spielverlauf nicht mal eher reagiert und sagt, so, komm, Romano, das wird heute, glaube ich, nichts mehr. Wir werfen jetzt einen anderen rein. Das würde ich mir schon wünschen, weil ja, auch er einfach seit Monaten hinter den eigenen Ansprüchen und Erwartungen zurückbleibt und eben nicht der ist, von dem man vielleicht gehofft hatte, dass es ist, nämlich einer, der vorangeht und sagt, so, ich hole jetzt hier die Kohlen aus dem Feuer. Nochmal, in Sachen Einsatz, Kampfbereitschaft, der hat sich da in jeden Zweikampf gehauen, der hat sich da gegen körperbetonte Hamburger gestern nicht hängen lassen, aber das, was am Ende als Ertrag dabei rauskommt, ist viel zu wenig. Und wenn er dann mal die Möglichkeit hat, etwas zu kreieren, ja, dann muss das auch irgendetwas zur Folge haben und eben nicht den nächsten Ballverlust.
Welche Akzente konnte Leo denn gestern setzen? Denn auch sein Name wurde jetzt hier gerade gehandelt. Er solle mal für Stay kommen. Gestern kam er ja in der, glaube ich, 60. Minute für Schmid.
Ja, Leo ist mit seiner Erfahrung und mit seinem Charakter, mit seiner ganzen, ja, seinem gesamten Verhalten auf dem Platz natürlich wie gemacht für den Abstiegskampf. Ist so ein Spielertyp, den binnen Sekunden jeder gegnerische Fan nicht mehr sehen kann, weil er einem einfach auf den Sack geht mit seiner giftigen Art und Spielweise. Und der gleichzeitig aber der eigenen Mannschaft hilft, der unglaublich viel Energie in ein Team reintragen kann. Jetzt wissen wir alle, dass der bei Werder längst nicht mehr die sportliche Bedeutung hat, die er vielleicht mal hatte. Geht im Sommer dann ja auch, also die Zeit neigt sich hier dem Ende. Ich glaube aber trotzdem, dass der mit seiner Mentalität wirklich zum Faktor werden wird in den nächsten Wochen. Er war ja jetzt in den vergangenen Tagen, Monaten fast ja auch angeschlagen, nicht so ganz fit. Gestern dann erste Minuten mal wieder über einen längeren Zeitraum. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir den in den kommenden Wochen vermehrt auf dem Platz sehen werden, weil der mit seiner Erfahrung und ja Mentalität eben das in dieses Team tragen kann, was im Moment so sehr fehlt, nämlich dieses absolute Scheiß drauf, jetzt erst recht, wir gehen jetzt hier für diesen Club durchs Feuer und irgendwie erzwingen wir dieses Ding, weil im Moment vermisse ich Spieler, die das wirklich glaubhaft vorleben.
Du hast eben über die starken Säulen gesprochen. Damit sind wir bei dem Mann, der den Grün-Weißen in der Regel ja verlässlich den Rücken zwischen den Pfosten stärkt, Mio Backhaus. Er patzt, als ihm ein eigentlich wirklich harmloser Kopfball von Hauke Wahl durch die Hände gleitet. Die Aktion vielleicht dann auch so ein bisschen sinnbildlich für die Phase, in der Werder sich gerade befindet. Positiv fand ich, die Mannschaftskollegen haben sich schützend vor ihn gestellt. Und so macht das auch Dennis. Er schreibt, Kopf hoch, Mio, an dir liegt es als Letztes. Ansonsten fällt mir nichts mehr ein. Wir brauchen jetzt keinen explizit raussuchen, der jetzt besonders schlecht war. Wir können alle in einen Pott werfen. Flo hingegen geht da etwas weiter. Er schreibt, ich weiß, es ist nicht ein Spieler allein schuld und Mio Backhaus macht sich genug Vorwürfe, aber ich will hier auch gar nicht auf die Szene zum 0:1 anspielen. Backhaus spielt die ganze Saison schon sehr wild und riskant hinten raus. Dadurch kommt es oft zu Ballverlusten. Nehmen wir die Szene zum 1:2. Er spielt aufreizend einen langen Ball hoch auf Bittencourt. Dadurch entsteht das Gegentor. Und dann hält er auch diesen Ball nicht. Mir soll einer mal sagen, wann er uns mal einen Sieg festgehalten hat. Boah, da sprechen wir gleich drüber. Die Spiele mit Karl-Heinz waren dagegen super und souverän. Ich würde schon lange über einen Torwartwechsel nachdenken. Wir haben kaum noch Patronen. Die Mannschaft ist jetzt völlig gebrochen. Ich glaube nicht mehr, als die Relegation geht, da die Hoffnung stirbt zuletzt. Muss man über einen Torwartwechsel nachdenken, um ein Zeichen zu setzen? Oder würde man damit nur die nächste Baustelle aufmachen? Vielleicht mal dieser eine Satz, wann er uns mal einen Sieg festgehalten hat, sehe ich ein bisschen anders. Da hatte er durchaus gute Aktionen.
Ja, und Torwartwechsel halte ich für absolut nicht angebracht und auch die Forderung danach für absolut überzogen. Das Gegentor, das 0:1 gegen St. Pauli geht zu 1000% auf Mios Kappe. Das weiß jeder, der das Spiel gesehen hat. Das weiß er selber. Und alles andere als dann die Reaktion, die im Nachgang sowohl von den Fans als auch von den Mitspielern, Verantwortlichen und auch von den Medien kam, wäre in meinen Augen grundfalsch gewesen. Das ist der erste wirklich schwere Aussetzer, den er sich in seiner ersten Bundesliga-Saison, das darf man ja dabei immer nicht vergessen, leistet. Sieht als Torwart immer blöd aus, weiß er auch. So, Haken dran. Dass Werder ihn da aufbaut, ist gut. In meinen Augen spielt er ein starkes Jahr. Also ich sehe keinen Mio Backhaus, der wackelt. Ich sehe da eher einen Torwart, der Schritte macht und der auch in Sachen Ausstrahlung, Körpersprache nach vorne geht. Dieses eben angesprochene hinten rausspielen mit großem Risiko, das ist mir in den letzten Wochen und am Millerntor-Stadion in der Tat auch extrem aufgefallen. Wo ich mir dann dachte, Leute, es wird auch irgendwie keiner bestraft, der den Ball einfach mal rausschlägt. Soll nicht das durchgehende Stilmittel sein, ist klar, aber dieses hintenrum und dann nochmal knapp und dann steht er plötzlich an der Eckfahne und wird von zwei Gegnern angelaufen, der Verteidiger. Das ist mir auch zu viel klein-klein. Und da hatte ich gestern im Stadion so ein bisschen das Gefühl, haben die verstanden, dass das hier Abstiegskampf ist? Dass man sich nicht Bayern München-like von hinten durchkombiniert, sondern dass es vielleicht gerade um andere Dinge geht? Das ist aber dann wiederum taktische Vorgabe. Das denkt sich nicht Mio Backhaus aus, der sagt, ich spiele jetzt nur noch so, oder sondern das ist von außen reingegeben, das setzt der um. Da hat er sicherlich in Sachen Präzision, was so seine Bälle angeht, Luft nach oben, aber den aus dem Tor nehmen, klares Nein. Wenn man auf den Sommer guckt und sieht, was er für einen Marktwert hat und wie sehr Werder dann wieder auf Spielerverkäufe angewiesen sein wird, finde ich den Gedanken interessant zu sagen, vielleicht kann man ihn im Sommer zu einem guten Kurs abgeben, zieht die Kaufoption bei Karl-Heinz, hat eine starke, ordentliche Nummer 1 in der Bundesliga und holt sich hinter dem einen neuen. Wäre rein wirtschaftlich auf jeden Fall in meinen Augen Gedanken wert, aber bis Saisonende muss Backhaus im Tor bleiben.
Okay, das ist ein klares Plädoyer. Du hast eben Milosevic angesprochen, denn wenn wir jetzt mal ein Stück weit nach vorne schauen, du warst jetzt gerade bis Sommer, ich bin bei den nächsten Spielen, dann schauen wir zu ihm. Vielleicht der einzige Hoffnungsschimmer, den Werder gerade hat. Er kommt gestern in der 60. Spielminute für Marco Grüll, erzielt 2 Minuten später das 1:1. Damit ist er ein Spieler, der nicht nur andeutet, sondern auch den Abschluss sucht, auch wenn das zugegebenermaßen ein ziemliches Gewühle war vor dem Tor. Er setzt sich da durch. Matthias aus Köln dazu. Wieso spielt Milosevic nicht von Beginn? Der scheint ja als einziger zu wissen, wo das Tor steht und was man mit dem Ball machen muss. Ja, hätte er von Anfang an spielen müssen, Daniel? Oder andersrum gefragt, wie argumentiert der Trainer in diesem Kontext, warum er ihn erst in der 60. gebracht hat?
Daniel Thun ist ähnlich wie sein Vorgänger Horst Steffen, ein großer Fan von Marco Grüll, der Fleißbiene des Werder-Kaders, weil das muss man wirklich mal sagen, was der für Meter macht, wie diszipliniert der anläuft, was der für Lücken schließt, das macht Grüll schon gut. Er hat eben nur die riesengroße Schwäche, dass von ihm viel zu wenig Torgefahr ausgeht. So, und Daniel Thun hat es heute Morgen so erklärt, dass er sagte, naja, wir wollten St. Paulis Aufbau auch immer wieder stressen und dann hast du halt einen Marco Grüll, der da gut drauf geht und Gedanken, die man nachvollziehen kann. Am Ende hat Thun vorhin aber auch gesagt, naja, liefert Milosevic halt ein ganz gutes Bewerbungsschreiben am Millern-Tor, sodass ich gespannt bin, ob wir den gegen Heidenheim nicht erstmals unter Thun dann sogar in der Startelf sehen. Klar ist, der Spieler ist unzufrieden mit seiner bisherigen Zeit bei Werder, was auch kein großes Wunder ist. Der kommt mit reichlich Rückenwind aus Belgrad nach Bremen, hat da ja die Liga kaputt geschossen in der Hinrunde, hat getroffen, wie er will, kommt dann zu Werder und ja, sitzt draußen. So, hat zwar den tollen Auftritt gegen Frankfurt direkt mit Premierentor im ersten Heimspiel, aber spielt danach keine große Rolle. Es gab ein klärendes Gespräch zwischen Thun und dem Spieler, wo sich beide Seiten halt gesagt haben, was sie aktuell so voneinander und über die jeweilige Situation denken. Daraufhin dann, ja, in Hamburg der nächste Joker-Einsatz von Milosevic, das nächste Tor. Ich kann mir sehr gut vorstellen, weil du gegen Heidenheim in der Offensive was umändern musst, dass wir den in der Startelf sehen. Alles andere würde mich, um ehrlich zu sein, überraschen, weil du ja irgendwo auch ein bisschen diesen Vibe mitnehmen musst. Und es ist ja auch ein Signal in die Mannschaft rein, wenn der Typ, der gegen St. Pauli das Tor für uns schießt, und lass es noch so ein Stocher-Ding gewesen sein, am Ende völlig egal, er macht das Tor, was sonst keinem anderen gelingt im Moment. Wenn der dann wieder draußen sitzt, also das ist ja auch was, wo du dich als Mitspieler dran festmachst, okay, komm hier, Jovan, heute ja. Startelf, vielleicht macht er so weiter wie letzte Woche. Diesen Flow, diesen Mini-Flow, wenn es bei Werder sowas im Moment überhaupt nur im Ansatz gibt, dann darfst du den jetzt nicht auch noch abwürgen.
Mini-Flow ist ja wirklich ein großes Wort. Stich ins Werder-Herz gestern nicht nur das Ergebnis, sondern die Bilder nach Abpfiff. Die Mannschaft geht rüber zu den Fans, wollte sich ja bedanken, so wie immer bei den Mitgereisten, und wird dann auf dem Feld von einem der Fanverantwortlichen weggeschickt. Das soll was heißen. Also zumindest war das so meine Wahrnehmung. Ich erinnere mich zumindest nicht daran, dass es sowas schon mal gegeben hat. Das ist ja auch so das Signal, statt wir stehen zu euch, ein so nicht. Die Mannschaft ist gefühlt dabei, den 12. Mann zu verlieren. Wie haben die Spieler darauf reagiert? Direkt nach dem Spiel und auch in der Situation selbst wirkten sie, wie ich fand, sichtlich getroffen davon.
Ja, weil das für Bremer Verhältnisse auch ein absoluter Vorgang mit Seltenheitswert ist. Das hast du nicht oft. Ich kann mich aus dem Kopf nicht dran erinnern, dass es mal kritische Worte gab, dass irgendwie gepöbelt wurde. Ja, aber genau das wurde ja am Millern-Tor quasi im Keim erstickt. Ich habe das im Stadion gesehen und später dann auch noch mal in den TV-Bildern. Es ist ja schon zu sehen, dass der Mann, der die Profis quasi wegeskortiert oder zum Umdrehen bewegt, ja, dann nicht irgendwie aggressiv auftritt oder irgendwie sogar noch eine Ansprache hält. Das wirkte auf mich eher so wie, Leute, lasst das heute mal. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Und bevor es unschön wird, ne, das war nix heute. Das hat Eindruck gemacht bei der Mannschaft. Leo Bittencourt hat es ja hinterher gesagt, volles Verständnis, und hat sich eher noch lobend zu den Fans geäußert, die sagten, ey, das ist mir so lieber, als wenn am Ende was fliegt oder ja, derbe Worte fallen. Und die hätte es sehr wahrscheinlich gegeben. Aber ich bin bei dir, das ist absolut ein Alarmsignal, weil es eben zeigt, der Geduldsfaden der Fans ist ja vielleicht noch nicht vollends gerissen, aber kurz vorm Zerreißen gespannt. Und das ist gefährlich, weil wenn wir uns an die vergangenen Jahre erinnern, da war es ja in schöner Regelmäßigkeit der eigene Anhang, angefangen mit der Green-White-Wonderwall oder alles geben für den Klassenerhalt. Und was gab es da in den vergangenen Jahren, auch vor dem Abstieg 21, für großartige Schulterschlüsse zwischen Verein, Fans, Stadt und Mannschaft. Und das setzt Energie frei. Das schießt in erster Linie keine Tore, aber das ist Riesenrückhalt. Und wenn dir das bröckelt, ja, dann verlierst du ein echtes Faustpfand. Und das macht dann auch vor allem die Heimspiele im Weserstadion für jeden Gegner deutlich weniger gefährlich. Und ja, ich bin trotzdem überzeugt davon, gegen Heidenheim ist das Stadion nicht nur voll, sondern auch ab dem ersten Moment voll da. Aber ich glaube, beim ersten Rückschlag kippt das auch sehr schnell in die andere in die andere Richtung wieder, weil ja, du hast, was nicht mehr da ist, ist Zuversicht, und die muss diese Mannschaft sich zurückerarbeiten, die muss diese Mannschaft neu entfachen durch gute Momente auf dem Platz, die dann in Tore, die dann sogar noch bestenfalls nötigerweise in Siege münden, weil ansonsten bricht es dir einfach weg und du steigst ab. Und wenn du so weiterspielst, wie auch beim FC St. Pauli am Sonntag, dann steigst du am Ende aus der Bundesliga ab. Werder ist jetzt Vorletzter und ja, ich hoffe, dass die Bedrohlichkeit der Lage allen Beteiligten da bewusst ist, weil so wie es aktuell sich darbietet, wird es definitiv nicht reichen.
Ja, die Köpfe hängen tief im Kollektiv. Dabei ist der Werder-Fan zäh und geduldig, sehr leidensfähig, wie du gerade gesagt hast, aber auch im richtigen Moment da, wenn es drauf ankommt. Das könnte mit einem Thema zu tun haben, an dem wir heute einfach nicht vorbeikommen, denn wir sehen es bei euren Reaktionen. Ihr, die Fans, bringt auch immer wieder das Agieren der Verantwortlichen auf die Agenda. Und diese Sprachnachricht hier fasst eure Punkte, die ihr uns so zahlreich geschickt habt, gut zusammen.
Moin Werder-Fans, hier ist Pausini aus Paderborn. Also ich bin echt fassungslos nach diesem Spiel. Also man muss schon sagen, dass die sportliche Führung da wirklich auf ganzer Linie versagt, sei es bei der Trainerentscheidung im Sommer, man hat nicht auf Ole Werner gehört, sei es bei der Kaderzusammenstellung im Winter, keinen Stürmer zu verpflichten mit Bundesliga-Format, ist mir ein Rätsel, dann verpflichtet man jemanden kurz vor Schluss, der eigentlich nur auf der Bank sitzt, und holt dann in so einer kritischen Phase einen Trainer, der nicht über eine Minute Bundesliga-Erfahrung verfügt. Das ist für mich in keinster Weise mehr nachvollziehbar. Ich wünsche mir sehr, dass Werder drin bleibt, aber ich frage mich, wie wollen wir Spiele gewinnen, wer will Tore schießen? Ich sehe echt schwarz. Ja, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.
Die Verantwortlichen haben es versäumt, Werder zu entwickeln. Die Führung habe sich verzockt, so auch Stimmen von Matthias und Rü. Deshalb hier die Frage, Daniel. Schmort die sportliche Führung vielleicht zu sehr im eigenen Saft, überzeugt von ihrem Weg, während um sie herum ja längst sowas wie Alarmstufe Rot herrscht?
Ja, das große Problem in meinen Augen ist, dass die Jahre mit und unter Ole Werner einfach trügerisch waren. Wenn man sich das mal genauer anguckt, halbes Jahr Ole Werner, Werder steigt auf, 3 Jahre Ole Werner in der Bundesliga, Werder wird 13., 9. und 8. Also es ist ein klarer Weg der Stabilisierung und sogar bis vor die Pforten von Europa zu erkennen. Allerdings immer noch mit der Mannschaft, mit der du aufgestiegen bist. Es ist also, vielleicht hat der sportliche Erfolg ein bisschen darüber hinweggetäuscht und ein bisschen, ja, die Augen, hat die Verantwortlichen die Augen davor verschließen lassen, dass es nicht gelungen ist, auch nur im Ansatz so etwas wie einen Unterbau hinzubekommen für den Tag, wo du eben den Kader im größeren Stile verändern musst, wo ältere Leistungsträger ausscheiden. Und man sieht das jetzt. Du hast vor der Saison mit Michael Zetterer nach Frankfurt und Marvin Ducksch nach Birmingham, Milos Veljković, Toni Jung, also ich sage mal 4 Köpfe aus dem Aufstiegsjahr weggegeben, so dass jetzt kaum noch welche da sind. Ja, und dieser Kader ist in sich zusammengefallen. Es ist im Sommer nicht im Ansatz gelungen, da bin ich wieder bei Marvin Ducksch, das in irgendeiner Form zu kompensieren. Wir haben das in der vergangenen Woche in einer großen Analyse für die Deichstube mal rausgearbeitet. Der letzte Neuzugang, der sich wirklich dauerhaft zum Stammspieler entwickelt hat bei Werder Bremen, ist Senelin. Und der kam 2023. Das ist also 3 Jahre her. Und alles, was danach kam, hat es nicht geschafft, so gut zu sein, um dauerhaft in diese Mannschaft reinzukommen. Und da fragt man sich natürlich seit Sommer 24, Clemens Fritz als Sportchef in der Verantwortung, wo sind da die Dinge auf der Habenseite? Jetzt kann man sagen, ja Mensch, der hat Koulibaly geholt, okay, guter Griff. Der hat Backhaus von einem Verbleib bei Werder überzeugt, guter Griff. Auch Marco Grill kann man super dazu nehmen als Kaderspieler. Aber ansonsten ist diese Transferbilanz der letzten Jahre desaströs und fällt dir jetzt nach dem vergangenen Jahr hinreichend besprochenen, analysierten Sommer komplett auf die Füße. Und ich bin weit davon entfernt und bitte auch jeden darum, das nicht zu tun, da in Richtung Hexenjagd zu gehen. Und Clemens Fritz muss gerade sehr, sehr viel aushalten. Berechtigt alles, ja, trotzdem für ihn natürlich auch hart. Aber man kommt nicht umhin, in ihm und seinem Team die Hauptverantwortlichen für diesen krachenden Absturz zu sehen.
Naja, und die Frage, die im Raum steht, die muss man ja schon diskutieren, ob jemand für eben all die angesprochenen Punkte, die du da gerade aufgemacht hast, irgendwann mal Verantwortung übernehmen muss.
Total. Und allerspätestens im Sommer wird diese Frage nicht nur im Raum stehen, sondern die wird auf den Tisch knallen. Und ich hoffe auch im Weserstadion, dass das der Fall ist, weil man sich da einfach diese Frage ganz ehrlich beantworten muss. Wenn man natürlich Leute hört, die sagen, jetzt sofort alle raus. Ich persönlich glaube, wenn du jetzt auch noch an die Führung rangehst, dann bricht Chaos aus. Also, und es wird auch nicht wahnsinnig viel verändern. Was soll ein neuer Sportchef jetzt ad hoc für die Situation machen? Es ist sehr, sehr schwierig. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, aber der könnte jetzt schon anfangen, den Kader für die neue Saison zu planen. Ich sage mal, Sportchefs, die auf diesen Posten vielleicht schielen oder die sich vorstellen könnten, ich habe gerade nichts und im Sommer könnte bei Werder was passieren. Die haben ihr Netzwerk, die haben ihre Ideen. Also ich glaube nicht, dass da vor Saisonende ein Schritt bei Werder Bremen vollzogen wird. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch unabhängig vom Ausgang der Saison, selbst wenn sie sich am Ende als 15., 14., meinetwegen 13. retten, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, ist das noch die Konstellation, in der wir weiter vorankommen? Was haben wir in den vergangenen Jahren gemacht? Wo sind wir in den vergangenen Jahren gelandet? Wo wollen wir in den kommenden hin? Und da spricht aktuell, Stand Ende Februar 2026, sehr, sehr wenig für Clemens Fritz und sein Team.
Und kannst du dennoch verstehen, dass manche Fans sagen, von einer jetzigen Entscheidung, nicht erst im Sommer, ginge eine gewisse Signalwirkung aus. Das braucht man jetzt, um eben nicht so hinauszusenden, ich sitze das aus. Kannst du die Intensität der Debatte und das, was gerade diskutiert wird in den einzelnen Foren, auch bei uns hier natürlich, im Nachspieldeich, kannst du diese Position der Fans verstehen, dass die so langsam die Geduld auch mit den Verantwortlichen verlieren?
Ja, was heißt so langsam verlieren? Die ist im Grunde schon seit Wochen weg. So nehme ich das zumindest wahr und ich verstehe da auch jeden Einzelnen. Da ist natürlich auch immer eine gewisse Portion Emotionalität mit drin, weil es liegt ja in der Natur der Sache. Den Fans geht das nahe, die Fans trifft das, denen ist das nicht egal. Nur deshalb funktioniert dieses Konstrukt Profifußball überhaupt, weil Menschen mit ihrer Leidenschaft diese ganze Sache schultern. Und deswegen ist es auch absolut berechtigt, wenn man konstruktiv Kritik und Unmut äußert. Also insofern kann ich da jeden Einzelnen verstehen, der sagt, so geht's nicht mehr weiter, wir müssen hier etwas verändern. In meinen Augen darf der Zeitpunkt dabei aber nicht unterschätzt werden. Und ich sehe das als rein symbolischen Schritt. Wenn du so möchtest, hat Werder Bremen den vollzogen mit dem Trainerwechsel. Der hat dann aber auch wenigstens direkten sportlichen Einfluss auf das, was du bisher hast. Natürlich könntest du sagen, so, und das reicht nicht, wir wechseln jetzt noch weiter aus. Ja, aber ein neuer Sportchef kann diesen falsch zusammengestellten Kader vor dem Heidenheim-Spiel oder überhaupt bis zum Saisonende auch nicht mehr korrigieren, sondern ja, steigt, wenn es hart auf hart kommt, wahrscheinlich genauso sehr mit der Mannschaft ab. So, und was machst du dann? Also, wenn es zu so einem Einschnitt kommt, würde ich stark dafür plädieren, dass man sich im Sommer darüber Gedanken macht und nicht jetzt, weil in meinen Augen das jetzt mehr Chaos anrichtet, als dass es positiven Effekt nach sich zieht. Und nochmal, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch Kandidat XY, der vielleicht branchenintern, weiß ich nicht, habe ich nichts gehört in die Richtung, auf einen entsprechenden Posten bei Werder schielt, jetzt schon eine lange, lange Liste mit Ideen hat, die er im Sommer umsetzen könnte. Also zu sagen, ein neuer Kaderplaner muss aber, oder beziehungsweise Sportchef, den musst du aber morgen holen, weil sonst ist der Sommer auch schon hinüber. Das ist mir ein bisschen zu kurz gedacht.
Okay, also da braucht es die Langfristigkeit, deiner Meinung nach. Okay, wir schauen auf Heidenheim. Du hast das ja schon so halb mit uns getan. Es ist das Abstiegsduell. Es soll der Bock umgestoßen werden. So hat es zumindest Clemens Fritz angekündigt. Wir waren gerade bei den Verantwortlichen. Jetzt hat sich Heidenheim aber gestern in einer ziemlich kuriosen Partie ein 3:3 gegen Stuttgart rausgeholt. Die sollten gut mit Selbstvertrauen ausgestattet sein. Was erwartest du denn vom Heimspiel um 15.30 Uhr am Samstag? Schlummert Resthoffnung in dir? Oder geht bei dir vielmehr so die Sorge um, dass die Mannschaft den Turnaround schlichtweg nicht mehr hinbekommt?
Naja, das Gute ist, es geht halt bei 0-0 los. Wir brauchen echt mal so ein
Deichstube. Daniel, Schwein. Also das wollte ich gerade sagen, das Schwein grunzt hinter mir.
Ja, ich schaffe das mal an und dann zahle ich da erstmal gut vor oder nach, wie auch immer. Nee, aber du hast ein Heimspiel gegen die einzige Mannschaft, die in der Tabelle noch ein bisschen schlechter dasteht als du selbst. Das heißt, wenn es überhaupt rein sportlich, gibt es keine Favoritenrolle, aber wenn man sie irgendwie konstruieren möchte, dann hast du sie. Es ist Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, das Stadion wird voll sein. Du musst irgendwie versuchen, dieses Spiel als Chance zu begreifen, dich auf deine eigenen Stärken besinnen und so, klingt jetzt so einfach, aber so unbeschwert wie möglich dieses Ding angehen. Heidenheim seinerseits, bin ich mir relativ sicher, wird sich darauf beschränken, ähnlich wie es St. Pauli gemacht hat, hinten sicher zu stehen und seine Chancen dann im Umschaltspiel zu suchen. Die hat Werder in den vergangenen Wochen ja auch zuhauf geboten. Das wird mit Sicherheit kein schönes Spiel, schon gar kein Spektakel, sondern eher eine Geduldsprobe, ähnlich wie es am Millerntor auch lange war, bis sie dann eben leider aus Bremer Sicht in die falsche Richtung gekippt ist. Nervenaufreibend wird das auf jeden Fall, weil, glaube ich, auch dem Letzten, der sich im Ansatz mit Werder Bremen beschäftigt, klar ist, verlierst du auch dieses Spiel, dann hast du einen neuen Trainer, der seit Amtsantritt mit 4 Niederlagen in Serie dasteht, dann hast du 14 Mal in Folge nicht gewonnen. Dann bist du wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Schritte davon weg, wieder die ganz großen Fragen sportlicher Natur zu stellen und zu sagen, okay, machen wir in dieser Konstellation jetzt die letzten 10 Spiele. Gut, jetzt geht's zur Union. Also dann bricht dir erneut das Chaos aus, das dann im Grunde noch mal größer ist als das, was du jetzt schon hast. Das wird nervenaufreibend für alle, die es mit Werder halten am Samstag.
Ja, ich kann nur sagen, ich habe selten, glaube ich, hier so einen deprimierenden Nachspieldeich gemacht. Das liegt aber nicht an dir, Daniel, sondern vielmehr an der Faktenlage. Aber ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, besonders in den schlechten Zeiten gilt es zusammenzuhalten. Und das sieht auch Dörte so, die Lage nicht schönredet für euch da draußen, aber noch einen starken Appell für uns alle parat hat. Sie sagt, ich weiß, es sieht nicht gut aus. Und wisst ihr was, ist mir egal. Die Mannschaft braucht uns. Sehr sogar. Draufhauen bringt gar nichts. Wie bekommen wir die Kuh vom Eis? Nicht nur für Werder, nein, auch für uns Fans. Der Corona-Abstieg war die Hölle. Dieses Mal können wir kämpfen. Legen wir los. Dörte, das nehmen wir total gerne so. Ja, danke super, für deine richtungsweisenden Appell. Worte, ja, oder? Das brauchst du doch mal.
Finde ich auch total. Genau das ist es, was es braucht und was Werder auch immer ausgezeichnet und stark gemacht hat. Und das ist natürlich am Ende auch immer so ein bisschen der Spagat, einerseits klar benennen, was alles schief läuft, und da gerätst du momentan eben ganz, ganz schnell in die Gefahr, das alles in Frage zu stellen, weil es einfach im Moment auch sein muss. Es läuft gerade einfach auch nicht viel gut. Aber noch sind es 11 Spiele zu absolvieren. Also wir haben insgesamt 33 Punkte noch zu vergeben. Werder muss jetzt nur eben dringend damit anfangen, die ersten davon einzusammeln, damit ja, diese Geschichte, die noch nicht zu Ende erzählt ist, am Ende vielleicht aus Bremer Sicht ein Happy End mit einem blauen Auge nimmt.
Klar ist, ab jetzt zählt jeder Zweikampf, jeder zweite Ball, jeder Standard. Und dabei belassen wir es. Daniel, ich danke dir sehr, dass du heute hier mit in den Ring gestiegen bist. Ein bisschen später als sonst, aber das lag wirklich daran, dass wir das Pressegespräch nochmal abwarten wollten.
Genau.
Wenn euch unser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne, ihr kennt das Spielchen, eine Bewertung da, 5 Sterne Deluxe. Darunter machen wir es nicht. Und eure Sprachnachrichten dürft ihr wie immer schicken unter der Woche an die 0160-9821, 3x8 und die 4. Ansonsten sind wir von der Deichstube auf allen Kanälen für euch da. Also klickt euch rein und seid bei uns. Wir kommen gemeinsam gut durch die Zeit, da bin ich mir sicher. Danke dir und cheers, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.